Wir reden in der letzten Zeit über mehr als happy sein, Freude pur. Und man fragt sich, ja, was heißt das wirklich, Freude zu haben, happy zu sein? Und der Titel meiner Predigt heute ist, du bestimmst deine Freude. Ja, 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 sagst du, ha, ha, ha. Wenn das anders sein würde oder das anders sein würde, dann könnte ich mich vorstellen, dass ich wirklich Freude haben würde. Wir haben heute zwei Lieder über Freude gesungen. Melanie hat Freude angesprochen. Wir hören immer wieder davon, aber wie können wir in beständiger Freude leben? Wir haben ein Buch in unserem Bücherladen. Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er nicht zurückhalten, was dir gehört. Es geht um deine Freude. Nicht nur glücklich sein, sondern Freude. Und es ist ein Unterschied. Und das haben wir letzten Sonntag angesprochen. 6 Euro und du hast ein tolles Buch. Das habe ich vor Jahren gelesen. Jerry Savelle, der ist auch sehr eng befreundet mit Kenneth Copeland Ministries. Freitag, sei dabei, lerne mehr. Aber der Titel sagt es, wenn Satan deine Freude nicht rauben kann. Und er ist dran gesetzt, alle Umstände um dich herum sind dran gesetzt, deine Freude zu stehlen. Du sagst, ja, wenn diese Menschen in meinem Leben nicht da wären, dann wäre es einfacher sein, Freude zu haben. Wenn ich endlich die neue Küche hätte, dann hätte ich wahre Freude. Oder wenn wir Urlaub nehmen könnten, dort, wo wir uns immer geträumt haben, das würde mich Freude geben. Nein, das würde dich glücklich machen für eine kurze Zeit, aber hat nichts mit deiner Freude. Es hat was mit deiner Freude zu tun, aber wenig. Bist du mal enttäuscht worden, Menschen? Oh ja, du sagst. Und wir können immer alle daran denken, diese Menschen haben mich enttäuscht, der hat mich enttäuscht, ein Kumpel vielleicht, jemand am Arbeitsplatz, dachte, der war mein Freund, hat mich so wehgetan, hat mich so verletzt, besonders wenn es jemand, der eng bei dir ist. Das raubt dir deine Freude. Freundin, Freundinnen, oh, Vorsicht Leute, wenn ihr für euch verliebt, das kann sehr, sehr verletzen. Nimm es langsam, bau es richtig auf, bau es auf die richtige Basis auf. Jemand hat dich vielleicht missbraucht, hat dein Vertrauen missbraucht. Weißt du, wir als Pastoren, wir haben auch Gelegenheiten, viele Gelegenheiten, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden. Jeder, der eine Verantwortungsposition hat, in der Gemeinde oder wo, wenn du mit Menschen zu tun hast, du wirst enttäuscht, du wirst verletzt. Wie gehen wir damit um? Wie kann ich Freude haben mittendrin in diese Situationen? Diese Dinge machen mich unglücklich. Und wir leiden. Und das stimmt. Wenn diese Dinge geschehen, dann leiden wir. Leidest du, wenn Deutschland in der WM verliert? Oh ja, oh ja. Man sieht es an den Spielen, man sieht es an den Coaches und alle an der Seite, oh, wie sie leiden dann. Ja, ja, das sind, die sind unglücklich, es sind nicht unbedingt Leiden. Paulus spricht das an, wir haben es schon letztes Mal gelesen, aber es ist noch mehr in diesem Vers. Philipper 1, Vers 29. Das Gold in diesem Vers. Er hat euch die Gnade erwiesen. Ich habe neue Genfer Übersetzung genommen, weil er das rausbringt. Man muss die Worte anschauen, manchmal im Detail, den Paulus benutzt hat. Er hat euch die Gnade erwiesen. Merkt euch das. Gnade, Befähigung, Stärke. Nicht nur an Christus zu glauben, sogar unser Glauben an Jesus Christus ist ein Geschenk, das ist durch Gnade. Er gibt uns Gnade zum Glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Oh, das haben wir nicht so gern. Wir bekommen Gnade, für Christus zu leiden. Und wir werden noch ein bisschen näher betrachten, was Leiden ist und was es nicht ist. Wir bekommen Befähigung, alles, was wir im Leben begegnen, zu meistern. Wir haben das Lied gesungen hier, das zweitletzte Lied. Caught up in grace like an avalanche. Gefangen in Gnade wie eine Lawine. Kennst du deinen Gott? Kennst du der Gott, der seinen Sohn gesandt hat, dich so geliebt hat. Er war bereit, alles zu geben für mich, für dich, damit wir unter einer Lawine von Gnade, von Befähigung, von Gunst von ihm, wo er uns alles schenken will, wenn wir in die richtige Position kommen. Das ist mein Gott. Hey, ich habe Samstagmorgen gelitten, wo der Schmerz da war. Oh, habe nie so gelitten wie damals, wie das. Ich weiß ja, was es war. Mir ist egal, was es war, es ist weg. Aber Gott gab mir Gnade. Gloria hat sich mit mir geeinigt. Der kam hoch in uns, ich habe einen Bund mit dir, Vater. Ich bin geheilt durch Jesu Christi. Ich habe für anderen gebeten, die vielleicht auch momentan Schmerzen haben. Gott, ist das ein Zeichen, dass ich für anderen beten soll? Gott, ich tue alles, was du willst, aber es muss weg. Weg, weg, weg. Ah, das ist ein tolles Gefühl. Gnade. Ich danke Gott für seine Gnade. Wir denken, das Leben ist, es kommt in Wellen. Wir haben Zeiten, wo es uns gut geht und dann auf einmal kommt eine Welle, wo alles scheint schief zu gehen und wir sind unter den Umständen und das funktioniert nicht und das geht schief und da hat jemand mich enttäuscht und dann leiden wir Phasen des Gutgehens, Phasen des Leidens. Aber so wie ich in letzter Zeit das näher betrachtet habe, mehr gelesen habe, sehe ich, dass das Leben ist mehr wie ein Bahngleis. Ein Bahngleis hat zwei Schienen. Und diese Schienen sind parallel zueinander, die ganze Strecke lang, gleicher Abstand zwischeneinander. Und die gehen bis Unendlichkeit. Wenn du die Bahnlinie anschaust, die gehen bis du nicht mehr sehen kannst, dass es zwei gibt. Und die zwei Schienen sind einmal Leiden und Freude. Die gehen parallel miteinander ständig. Merkst du es nicht unbedingt immer, wo du leidest oder wo du angegriffen wirst, weil du in einigen Bereichen gelernt hast, den Sieg in Anspruch zu nehmen? Aber wir leben in dieser Welt, eine verlorene Welt, verdorbene Welt, die gegen Gottes Prinzipien, Gottes Wahrheiten, Gottes Werte ist. Und diese Welt und die Einflüsse in diese Welt sind gegen das, was wir aus Gottes Wort, die Bibel, lernen. Wir sind ständig im Feindesgebiet. Der Bahngleis geht ständig entlang und da ist immer ein Kampf. Paulus spricht von Leiden und wir sind mit ihm in diesem Konflikt. Es gibt ständig einen Konflikt, aber gleichzeitig die andere Schiene, Freude. Wir können Freude haben mitten in Situationen, die uns Leiden bereiten. Allein weil wir auf dieser Welt leben, werden wir leiden. Was heißt leiden? Manchmal denken wir, das Leiden ist, Gott bestraft uns. Nein, nein, nein. Wir leben unter seiner Gnade. Da ist keine Bestrafung. Manche denken, Gott ist ein strafender Gott, besonders im Alten Testament. Lies den Alten Testament mal mit offenen Augen. Du siehst die gnädige Gott, der gnädig ist mit seinem ungehorsamen Volk, immer gnädig und immer gnädig. Leiden ist nicht Strafe. Leiden ist nicht quälen. Jetzt ist Zeit, dass du was lernst, die würde dich quälen. Komische Gedanken. Wo kommt das her? Nicht aus Gottes Wort. Wir reden noch mehr darüber. In Philipper 1 haben wir gesehen, wo Paulus sehr enttäuscht war von Menschen. Wo Paulus im Gefängnis war, haben sie ihm gespottet. Der Paulus, der ist jetzt im Gefängnis. Jetzt baue ich meinen Dienst auf, aber ich werde die Wahrheit sagen. Nicht wie der Paulus. Und sie haben ihm gespottet, Unwahrheiten über ihn gesagt. Sie haben seinen Dienst von ihm wegnehmen wollen. Und was sagt Paulus? Oh, Leute, betet für mich, die sind alle so gemein, ich leide hier im Gefängnis. Nein, er hat Philipperbrief geschrieben, der Brief der Freude. Und wie oft sagt er, freut euch alle Zeit. Und Paulus sagt, mein Lebensinhalt ist Christus. Mein Lebensinhalt ist nicht, dass ich immer glücklich bin. Die Welt sagt, höchste Ziel für einen Menschen ist, immer glücklich zu sein. Ich kenne Menschen, die immer glücklich sind. Die sind 2 Meter unter die Erde, haben keine Probleme, keine Herausforderungen, keinen Streit. Ruhe haben sie. Mein Lebensinhalt ist Christus. Paulus hat ein größeres Bild gesehen als das, was um uns herum ist. und die Situation, wo wir vielleicht leiden müssen zu gewissen Zeiten. Da ist ein Plan Gottes, da ist etwas, was Gott getan hat. Und Paulus hat seine Denkweise geändert. Nicht nur arme mich, schau mal, was diese Leute mich antun. Nein. Er sah Gottes Plan. Hey, letztes Mal habe ich diesen Magnet hier mitgebracht, ja? Andreas, du kannst es. Diesen Magnet, es ist ein Magnet, ein echter Magnet. Aber was haben wir gelernt letztes Mal? Du riechst den Magnetismus nicht, du spürst es nicht, es ist nicht da, es ist nirgends, du siehst es. Und wie weiß ich, dass es magnetisch ist? Meine fünf Sinnen können es nicht bestätigen, aber es ist da. Und das haben wir gesehen. Und wenn du zwei dieser Magnete zusammentust, du kannst sie kaum auseinandernehmen. Es ist kein Schalter, wo du es ein- und ausschalten kannst. Egal, was du denkst, nicht fühlst, dieses Magnet ist magnetisch. Es kann da rumliegen, es ist magnetisch, du gehst vorbei, ein Stück Müll, wir werfen es im Altmetall irgendwann. Und es hat nichts, bedeutet mir nichts. Aber das ist ein starker Magnet. Und wenn das mal dran klebt, versuche es dann abzunehmen. Es ist nicht leicht. Gottes Plan ist genauso. Gott hat einen Plan, er hat es offenbart. Es liegt rum, sammelt Staub in den meisten Häusern, wo Menschen ihre Hochzeitsbibel haben. Es liegt rum. Aber hier ist Gottes Plan offenbart. Und wenn wir im Einklang mit Gottes Plan kommen, können wir es zu sehr viel Nutzen bringen. Und wir müssen unseren Denken ändern und Gottes Plan sehen. Und dann Dinge, die wir meinen, uns piesacken und wir leiden, vergess es. Ich sehe was Größeres. Ich habe ein größeres Bild gesehen. Und Paulus sagt im Korintherbrief, 2. Korintherbrief, das, was wir hier auf Erden leiden. Paulus, gesteinigt ein paar Mal, Schiffbruch, verhungert, verlassen von anderen. Leute wollten ihn umbringen. Er sagt, ja, das Leiden, was wir haben, ist eigentlich gering. Im Vergleich zu das große Bild, was da ist und in Erfüllung gehen wird, kommen wird, ist nichts im Vergleich zu das, was Gott vorhat. Öffne die Augen. Und dann das, was du Leiden nennst, ist Pipifax.
Oh, der war böse mir gegenüber, der hat mir nicht guten Tag gesagt. Der Pastor ist mir einfach vorbeigegangen am Sonntag. Er mag mich nicht.
Öffne die Augen. Worum geht es? Was heißt Leiden? Bleibende Frucht ist möglich. Egal, was wir durchmachen. Leiden ist einfach, das Wort bedeutet, Einflüsse von außen zu erleben. Das ist Leiden. Das, was du erlebst. Und wir sagen gleich, Leiden heißt Schmerzen, Quälen, Strafen. Es tut weh. Manchmal tut es weh. Aber Leiden ist das, was wir erleben. Bleibende Frucht ist möglich. Entschuldigung, Freude. Dankeschön. Bleibende Freude ist Frucht, der möglich ist. Ha, ha, ha. Johannes 15, Vers 11, Hoffnung für alle. Das, Jesus spricht jetzt, das alles sage ich euch, damit was? Meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Er spricht von Menge, er spricht von Qualität von Freude. Ich kann euch die gesamte Ladung an Freude geben, was ihr fähig seid aufzunehmen. Und diese Freude, die ich dir geben, wird vollkommen sein, die beste, höchste Qualität, was es gibt. Pure Freude. Ich gebe es euch. Beschreibt es dein Leben? Noch nicht, vielleicht sagst du. Wir können was tun. Wir können was ändern. In diesem Zusammenhang, wo Jesus das gesagt hat, spricht er von der Weinstock und der Rebe. Und es hat mit einer sehr engen Beziehung mit Jesus Christus zu tun. Aber Paulus erweitert das hier. Er sagt, bleibende Freude hat mit unserem Denken zu tun. Wie wir denken, bestimmt das Maß unserer Freude. Wie wir denken, bestimmt dein Maß an deine Freude, deine Gedanken. Als ich da lag mit den Schmerzen in meinem Magen, 4.30 Uhr Samstagmorgen, allerhand Gedanken schossen durch meinen Kopf. Ja, ja, Notarzt. Und wer wird predigen am Sonntag? Well, bist du bereit? Das sind die Gedanken, die schossen durch meinen Kopf. Ich habe nicht mal mich hingesetzt und gesagt, an was muss ich denken, wenn ich Schmerzen habe. Die waren da, die Gedanken. Und dachte ich an anderen, die krank waren. Dann dachte ich an Verheißungen. Dann habe ich gebetet, in Zungen gebeten, auf Englisch gebetet. Nicht Deutsch, da kam Englisch raus. Das war ernst. Und so unser Denken, Gedanken werden bestimmen, ob wir Freude haben oder nicht und wie viel und welche Qualität wir haben. Wie funktioniert das? Es geht nicht darum, dass wir in unserem Gedanken sagen, oh, ich leide. Gott, siehst du meine Situation nicht an? Geht es dir nicht an, Gott, dass ich leide? Ändere, wie du denkst über deine Situation und deine Freude wird wachsen. Ändere, wie du denkst. Du musst deine Gedanken ändern. Du musst anders denken. Du musst deine Gedanken auf die Reihe bringen. Es sind zwei Schlüsselverse hier in Philipper 2. Wir haben die Elberfelder Version genommen, weil es druckt es ganz besonders aus. Philipper 2, Vers 2. So erfüllt meine Freude, Paulus spricht immer von Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, und dieses Wort Gesinnung hat mit Gedanken zu tun, und dieselbe Liebe habt, dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Gesinnung und Sinnes haben mit, wie wir denken, zu tun. Und wenn wir diese Worte ein bisschen genauer anschauen, wir merken, das ist eine Handlung, nicht hinlegen, ich leide, hab Mitleid mit mir, ich leide, Gott, siehst du nicht. Paulus sagt, tu etwas. Du bist dran. Hast keine Freude? Du bist dran. Tu etwas. Tu das Richtige. Nicht warte, bis Gott ein Eimer voll Freude auf dich kippt und jetzt bin ich glücklich. Es hat nichts mit Glücklichsein zu tun. Es hat mit Freude zu tun. Bestimme, wie du denkst. Das ist geschrieben im Aktiv und im Imperativ. Manchmal ist Grammatik großartig. Ich habe mein Grammatikbuch rausgeholt und ich wurde begeistert. Ja, unser Pastor, die tickt nicht richtig. Ja? Manchmal durch ein Theologiebuch werde ich begeistert, weil man erkennt die Tiefe von das, was zum Beispiel Paulus gesagt hat. Er sagt, sei aktiv und das ist im Imperativ. Wenn du Freude haben willst, dann musst du das tun. Bestimme, wie du denkst und du kannst. Philipper 2, Vers 5, drei Verse weiter. Da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Habt diese Denkweise in euch, die Christus hatte. In 1. Korinther 14, Vers 20 heißt es, werde reif sein in deinem Denken. Reif sein in deinem Denken. Lass nicht einfach die Vögel über deinen Kopf fliegen und kommt und tut. Bestimme du, was für Gedanken in deinem Kopf rumfliegen werden. Ich habe Duden genommen. Ich wurde begeistert von Duden. Was heißt bestimme, wie du denkst? Erst habe ich gesehen aus dem Lexikon, bestimme, wie du denkst, ordne deine Gedanken. Du ordne deine Gedanken. Weißt du, worüber du denken kannst? Hier steht es, ich habe einen Bund mit Gott, ein ewiger Bund. Er kann seinen Bund nicht brechen. Richte deine Gedanken in bestimmten Ordnung. Richte deinen Sinn. Kehr aus das, was nicht da gehört und bring es in Ordnung. Das gehört da, das gehört nicht. Diese Gedanken, auf diese werde ich denken. Das ist Arbeit, Leute. Und du leidest manchmal, um das zu tun, um das richtig zu tun. Und dann hieß es, verfüge über deinen Sinn. Das Wort verfüge, ich weiß nicht, ob ich das voll verstehe, aber so wie ich es aus Düden bringen könnte, das heißt, bestimme, verfüge heißt, bestimme, was mit deinem Gedankensinn geschehen soll. Du verfügst über deine Gedanken, aber du musst etwas haben. Und deine Gedanken kommen aus einem Reservoir aus deinem Herz. Was du reintust, das wird kommen. Und das kannst du im Glauben aussprechen. Nur das, was du in der Fülle in deinem Herzen hast. Und das wird deine Freude bestimmen. Du und nicht deine Gefühle übernimmst die Kontrolle in deinem Leben. Gefühle sind der Motor unserer Handlung, sagen die Psychologen. Leider. So wie du fühlst, handelst du. Hab keinen Bock. Und wir müssen lernen, so wie du denkst, handelst du. Egal wie du dich fühlst. Unsere Kinder haben immer wieder gesagt, hey, ich will das nicht, I don't feel like it. Ich fühle mich nicht danach, das zu tun. Tu es ohne Gefühle, aber tu es. Was haben Gefühle damit zu tun? Was haben Gefühle mit Gehorsam zu tun? Gar nichts. Ja, es macht mehr Spaß, wenn du die Gefühle dafür hast. Sollen wir auf schöne Gefühle warten? Wenn du mitten in einem Kampf stehst, mitten in einer Auseinandersetzung mit jemandem, du kannst Freude drin haben, wenn du richtig denkst. Wenn du das große Bild siehst, was Gott hat und wenn du die Wahrheiten siehst, was er in seinem Wort für dich hat. Und wir leben ein Leben, wenn wir auf unsere Gefühle uns verlassen, sind wir immer am Reagieren. Wir schlagen raus. Der sagt etwas, der tat etwas. Es kann heute nach dem Gottesdienst sein. Hier in Elements kann es sein. Jemand nimmt den großen Stück Kuchen, den du nehmen wolltest. Er ist immer gierig. Deine Gefühle. Und ihm gegenüber reagierst du anders. Ein blödes Beispiel, aber so sind wir. Nimm die Gefühle in Anspruch und sei nicht nur einer, der reagiert. Wie sollen wir unseren Sinn oder Denken ändern? Wir müssen und lernen, unser Denken ändern über was Leiden ist. Und wir denken, Leiden ist Quälen, wir denken, Leiden ist immer Böses und immer negativ. Meistens ist es. Weil wir in dieser höllischen Welt leben, werden wir ständig angegriffen, ständig Situationen haben, wo das Leben ist nicht fair, es ist gemein. Wieso passiert es mir? Weil du in dieser Welt lebst. Und so wirst du Dinge erleben in dieser Welt. Dann kam es mir, als ich darüber nachdachte, Leiden ist Gottes innerliches Fitnessstudio. Oh, wenn deine Denkweise in diese Richtung geht, wenn du zum Fitnessstudio gehst, manchmal leidest du. Oh, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Oh, du leidest, tut weh. Du Depp, du leidest. Aber was tust du? Noch einmal. Wieso? Ich will zum Fitnessstudio gehen, um zu leiden. Huh? Warum? Weil du das große Bild siehst. Da siehst du große Muckis, wenn das dein Ziel ist. Dann siehst du einen Körper, der fit ist für jede Situation. Und das ist das große Bild, was du siehst. Und das ist das Ziel, den du hast. Ich bin bereit zu leiden, um das zu erreichen. Und so, wenn wir von Leiden sprechen, Paulus sagt, wir haben Gottes Gnade dafür, dass wir an ihm glauben können und für ihn leiden. Er hat dich ausgewählt, um in seine Elite-Truppe zu kommen. Aber du musst fit sein. Keine schlabrige, lahme Leute können da rein. Wir brauchen Leute, die fit sind. Schau den WM-Mannschaft an. Was machen sie zwischen den Spielen? Liegen am Strand und schlürfen und essen Kuchen. Die trainieren hart. Die leiden zwischen den Spielen. Frag sie mal. Und frag sie mal, leidest du gern? Ja, weil wir werden gewinnen. Kein 2-2. Und es geht so aus. Nächstes Mal. Und wir trainieren noch härter jetzt. Wir werden noch mehr leiden. Huh? noch mehr leiden? Ja, weil das bringt no pain, no gain. Stimmt's? Gott sucht sich eine Elitetruppe aus. Und er baut es auf. Wo sind sie? Die Elitetruppe muss trainiert werden. Die Elitetruppe muss sich so benehmen, so aufrichtig benehmen, dass Menschen schauen die Elitetruppe an und sagen, es muss einen Gott geben. Schau mal, wie sie reagieren. Schau mal, wie sie in schlimme Umständen reagieren. Schau mal, wie sie reagieren, wenn sie angegriffen sind. Das ist übernatürlich. Die sind Gottes Elitetruppe. Das sind Menschen, die gelitten haben. Wer würde eingesetzt, Osama bin Laden zu holen, auszuschalten? Die Besten von den Besten. Es waren nicht die Neulinge, die gerade gesagt haben, hey, ich will in die Armee. Oh gut, wir schicken dich dahin, nach Pakistan oder wo immer das war, Afghanistan. Wenn wir ein paar Soldaten verlieren, dann sind es nur die Neulinge. Nein, nur die Besten. Die am meisten Ausgebildeten. Die, die am meisten gelitten haben im Training, sind die Stärksten, die Schnellsten, die Klugsten. Die können schnell reagieren. Sie wissen, wie es geht. Sie sind durch Gottes innerliches Fitnessstudio gegangen. Sie sind am besten trainiert. Und die gehen rein. Die tun ihre Aufgabe, ihre Arbeit. Sie kommen zurück mit dem Sieg. Ich habe ein bisschen rumgestöbert. Deutschland hat eine neue Elitetruppe. Wisst ihr das? Im hessischen Stadt Allendorf entsteht die Division Schnelle Kräfte. Division Schnelle Kräfte. Ein Verband aus Fallschirmjägern, Kommandosoldaten und Kampfhubschrauber, der Luftlandetruppe und Heeresflieger fusioniert. Alles zusammen. Hohoho, Rambo, du hast jetzt keine Chance mehr. Hier kommt die Elitetruppe aus Deutschland. Alles zusammen. Und Leute stehen in Schlange, Teil zu werden. Aber nur die Besten kommen rein. Die, die mehr gelitten haben wie die anderen, die bereit waren, ins Training zu gehen. Die evakuieren deutsche Staatsbürger aus Gefahrensituationen im Ausland, wie jüngst aus Libyen und so weiter. Sie kämpft gegen irreguläre Kräfte wie die Taliban. Es operiert teils in enger Zusammenarbeit mit Geheimdiensten unter strengster Geheimhaltung. Erkennbar sind die Soldaten der zukünftigen Division Schnelle Kräfte am ungewöhnlichen Farbton ihrer Kopfbedeckung. Die Briten hatten im Zweiten Weltkrieg als Erste das bordeauxrote Barett eingeführt. Wisst ihr, woher das kommt? War interessant. Der Legende zufolge verletzte sich ein Offizier am Kopf. Sein olivgrünes Beret färbte sich rot, während er seinen Auftrag tapfer weiter ausführte. Dieser ungewöhnliche Farbton wurde daher als Symbol für die besondere Härte der Luftlandetruppe nach und nach weltweit für fast alle Fallschirmjäger Baretts übernommen. Das sind harte Kerle. Und gegen die willst du nicht kämpfen. Die Elitetruppe, die haben am härtesten, am meisten trainiert. Wir haben 2 Wochen in Italien verbracht, am Strand. Wir wachen morgens auf, gehen auf der Terrasse und wir hören die Wellen, wie sie zu uns reden. Wir sitzen dort am Strand und hören den ganzen Tag die Wellen, lassen die Sonne, herrlich. Ist das das Leben? Ist das das Höchste im Leben? Ist das, habe ich mein Ziel erreicht, wenn ich das Rest meines Lebens so verbringen kann? Nein. Das ist kein Lebensstil. Schön zu genießen. Jesus selbst wurde trainiert für seine Aufgabe auf Erden durch das, was er erlebte. Hebräer 2, Vers 10. Aber um diesen Plan, Gottes Plan, Gottes Plan, dich zu retten von der Verdorbenheit, von der Sinnlosigkeit, von ewiger Verdammnis. Dich zu retten, damit du eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben kannst und seine Gnade erleben, seine unendliche Qualität von Gnade und Liebe zu erleben, in seiner Nähe zu sein. War es notwendig, den Wegbereiter Jesus, ihre Rettung, meine Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Durch Leiden ist Jesus der Retter geworden. Er ging durch Gottes Training. Hat Gott gesagt zu Jesus, Sohn, du gehst auf Erden. Nein, Vater, das will ich nicht. Jesus, du gehst. Oder ich schmeiß dich aus dem Himmel. Nein, lies die Bibel. Er ging freiwillig von sich selbst aus. Er hat das große Bild gesehen, was es bringen wird. Jesus kannte Gottes Plan. Er hat seine Position, seine Autorität, sein Privileg, all seine Vorrechte im Himmel auf die Seite gelegen und kam und wurde Mensch. In Hebräer 12, Vers 2, da heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, könnte ihn nicht abschrecken. Bevor er ans Kreuz ging, er wusste alles, was geschehen würde. Er sah das Schreckliche, was ihm antun wird. Peinigen, auspeitschen, grausam, Verrat. Aber er sah mehr. Sein Bild war größer. Er sah ein Volk, die nennen wir Christen, den er zu den Vater bringen könnte. Ein Volk, durch den er könnte diesen Volk befähigen und Gottes Plan auf Erden erfüllen, weil er bereit war zu leiden. Das Leiden war nicht, nein Gott, nein, nein, es hat ihm nicht glücklich gemacht. Absolut nicht. Aber in der Zeit, wo er geschrien hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Da war diese Freude, ich weiß, warum ich das tue. Ich weiß, das war diese tiefe Freude, was ihm dahin gezogen hat, weil er das große Bild sah. Er sah Gottes Plan. Es ist mehr als nur sein Vergnügen. Und wir sind herausgefordert, in Gottes Training Camp zu gehen. Täglich durch das, was du leidest. Und du denkst, es ist nicht fair. Warum Gott? Warum ich? Warum muss ich das erdulden? Warum diese Menschen in meinem Leben? Warum muss das mir passieren? Jakobus 1, Vers 3 und 4. Ihr kennt dieses. 2 bis 4. Verse, die ich wünschte, wären nicht in die Bibel. Die passen mein Lebensstil nicht, meinen menschlichen, natürlichen Lebensstil nicht, wenn ich das große Bild von Gott nicht sehe. Wozu all das? Liebe Brüder, wenn in schwierige Situationen euer Glaube geprüft wird. Ja, ja, das beschreibt mein Leben. Es ist schwierig und ich bin ein Christ und ich leide für Jesus. Ich hoffe, dass ich das aushalte, bis Jesus wiederkommt. Es ist schwer. Freut euch darüber! Blöd. Kein normaler Mensch würde sagen, freu dich über das Leiden. Aber wenn wir unser Denken ändern über was Leiden ist, lass diese Verse durch deinen Kopf gehen, durch deinen Kopf gehen. Lies sie immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis es ins Herz geht. Denn, der Grund, der Absicht, denn, schau diese kleinen Worte an, denn, der Grund, der Ziel, der Zweck, wenn ihr euch darin bewährt, was ihr erlebt, was ihr durchmacht, was du denkst nicht fair ist, diese Härte, dieses Leiden, wenn ihr euch darin bewährt, und das ist unsere Aufgabe, wie wir denken, wie wir reagieren, wächst euer Geduld. Oh ja, Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Da will ich hin. Du auch? Ich denke schon, sonst würdest du nicht hier sein. Vollen Reife und vollkommen sein. Mein Glauben vollkommen? So wie Jesu Glaube? und nichts wird euch fehlen. Wo fängt es an? Wenn ihr in allerlei Anfechtungen und Schwierigkeiten kommen. Du kannst nicht unbedingt glücklich über diese Dinge sein, aber du siehst das große Bild. Du merkst, weil du Gottes Wort liest und du hast dieses Magnet kennengelernt und du hast damit rumgespielt und du merkst, oh, da ist Kraft da. Gottes Plan funktioniert. Gottes Plan, Gott ist am Erfüllen, sein Plan für diese Welt. Und es kommt zu einem Ende. Die Zeit auf Erden hier. Da kommt eine lange Zeit ohne Zeit. Ja, versteht ihr das? Es gibt keine Zeit mehr. Aber menschlich gesehen ist es eine lange Zeit, aber es ist ohne Zeit. Versucht nicht, das zu verstehen. Weil ich weiß, Gott hat was vor mit mir auf dieser Erde, möglichst viele Menschen zu Jesus noch zu bringen, will ich mich einsetzen, will ich mich trainieren. Bist du bereit, Al? Ja, ich sehe den Ziel. Ich sehe wozu. Ich sehe, was es bringen kann. Ich sehe, was es für die Ewigkeit bringen kann. Nicht nur meine Vergnügung. Ich habe eine Definition von Freude gelesen. Das werden wir auf Facebook posten. Versuche es nicht aufzuschreiben, weil es zu lang. Aber es drückt aus, was Freude ist. Ich habe es hier. Freude ist die unabänderliche Gewissheit. Freude ist Gewissheit. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Dass Gott die Kontrolle über alle Details meines Lebens hat. Auch wenn ich hier in diesem höllischen Loch lebe, was man Erde nennt, und bin so angegriffen und all diese Dinge geschehen, ich weiß, Gott hat immer noch das letzte Wort. Diese unablässige Gewissheit. Und das kommt nicht nur vom Rumliegen und nichts tun. Es kommt davon, dass wir unsere Denkweise ändern. Es ist die ruhige Zuversicht, dass alles letzten Endes gut ausgehen wird. Wir gewinnen. Wir kommen zum Ziel. Vielleicht blutig, aber wir gewinnen. Wir siegen. Entspann dich. Es wird hart sein. Wir werden kämpfen müssen. Wir haben den besten Trainer. Und wir sind erfüllt mit Gott selbst durch seinen Geist. Und die, hier kommt's, feste Entscheidung, Gott in allem zu preisen. Nicht für diesen Leiden, nicht für diese Situation, sondern in diese Situation. Du wirst angegriffen, du hast Umstände in deinem Leben, warum geschieht das? Warum hat meine Ehe gescheitert? Warum ist mein Ex so? Warum sind meine Kinder so? Wo ist Gott? Und dann kommt Krankheit, dann habe ich meine Arbeit noch verloren. Gott, du bist da. Ich sehe die Verheißungen hier. Bring dein Denken in Ordnung. Es wird eine Freude in dir hochkommen, nicht für die Situation, sondern trotz der Situation, weil Gott die Kontrolle hat. Sag Gott, wir siegen. Was willst du, dass ich lerne in dieser Situation? Was muss noch in mir trainiert werden, dass ich in deine Elite-Truppe hineinkommen kann. So, wenn wir unser Denken so ändern, da kommt diese tiefe Freude. Da war noch viel mehr in Kapitel 2. Vielleicht werden wir nächste Woche, übernächste Woche Zeit haben, ein bisschen tiefer zu graben, was Paulus gesagt hat. Das ist Gold im Philipperbrief. Aber schließ die Augen. Komm vor Gott. Wo bist du? Gott wirkt in dir, beide das Wollen und Tun. Willst du? Willst du in seine Elite-Truppe hineinkommen? Willst du trainiert werden?